Ja, schönen guten Morgen nochmal da, wo ich es noch nicht gesagt habe. Und danke nochmal, Rolf, für deine ermutigenden Worte. Ist ja immer wieder, wenn man Predigen tut, dass man doch innerlich nervös und aufgeregt ist. Und das ist ja auch gut so. So bleibt man von der Gnade und Kraft Gottes abhängig. Amen.
Amen.
Und ich hoffe ja, dass der Segen für euch genauso ankommt, wie er für mich angekommen ist, weil ich in ähnlicher Weise auch schon mal diese Predigt gehalten habe. Und es hat mal jemand gesagt, wenn eine Predigt es nicht wert ist, zweimal zu predigen, dann war sie das erste Mal auch nicht wert. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ich hoffe, gerade weil wir eine Zeit erleben, Corona-Zeitende haben wir erlebt. Wir erleben einen Krieg fast vor der Haustür mit der ganzen Politik und mit dem allen, was dranhängt. Und da finde ich, ist es unheimlich wichtig, auch mutmachende Worte zu hören. Die Überschrift oder das Thema, nachdem ich gefragt worden bin, ist: Hab Mut, Jesus Christus regiert. Wir haben Himmelfahrt gehabt und es wird ja immer schnell Vatertag vorgeschoben. Da denke ich ja immer gleich an Weihnachten, der Weihnachtsmann, wo vorgeschoben wird. Also der Teufel, da hat schon Ideen, wie man Christo in den Hintergrund bringen kann. Und ich vor meiner Bekehrung, ich habe ja auch den Vatertag gefeiert. Da haben wir ja schon drauf gelauert als Männer, als Väter, dass man so richtig mit gutem Gewissen, ohne dass die Frau einen jetzt schlechtes Gewissen machen kann, so richtig abfeiern kann. Aber seit ich bekehrt bin, seit ich Jesus Christus erkannt habe, gibt es für mich keinen Vatertag mehr, sondern nur dieses kosmische Ereignis Christi Himmelfahrt. Erst letztens, den Mittwoch vor Vatertag, da hat mir noch im Geschäft da eine Filialleiterin, die hat mir noch einen schönen Vatertag gewünscht, dass ich habe. Und ich habe gleich Zeugnis geben können. Und habe gesagt, ich feiere keinen Vatertag, ich feiere Christi Himmelfahrt. Jesus Christus ist gekommen, um für Sünder zu sterben. Er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Und er kommt auch so wieder. Und wir haben Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren, an Jesus Christus glauben zu dürfen. Es ist immer wieder Gelegenheiten, wo man Jesus Christus bezeugen kann. Und Christi Himmelfahrt ist ein Kosmosgeschehen. Ich habe es ja in meine Jahre, wo ich Christ geworden bin, habe ich ja immer auch miterlebt, dass dieser Feiertag, diese Christi Himmelfahrt, naja, Jesus Christus ist in den Himmel gefahren. Und das war es auch schon. Man hat die Zeit, viel Freizeit dann genutzt, Gemeinschaft zu haben, und hat sich nie wirklich darüber Gedanken gemacht, dass das so fundamental wichtiges Ereignis für das Volk Gottes ist. Wenn überhaupt nach der Auferstehung überhaupt das Ereignis, das wir haben können. Es ist ein Kosmosgeschehen passiert. Es hat sich dadurch, ist jemand an die Macht gekommen, der über jede andere Macht, die es im Himmel und auf Erden gibt, die hat Christus eingenommen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen, was Christi Himmelfahrt heißt. Und ich versuche das ein wenig vom Wort Gottes her, euch da mitzunehmen. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22, da schreibt Petrus, welcher seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihn Engel und Gewalten und Kräfte untertan sind. Müsst ihr euch auf die Zunge zergehen lassen. Wisst ihr, wir lesen oft so schnell drüber weg, und machen uns nicht wirklich Gedanken darüber, was für eine Bedeutung das für unser Leben hat. Das macht Mut, das gibt Freude, das befreit von Ängste, wenn wir das ein Stück weit verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Christus regiert. Ich möchte euch anhand von Bibelstellen zeigen, was der Heilige Geist uns nieder zum Zeugnis an die Schrift gegeben hat. Das hat er uns nicht gegeben, dass wir mal eben darüber fliegen und sagen, so war es, sondern dass wir es lernen, dass es in unser Herz hineinkommt. Dass der Heilige Geist es uns wirklich einbrennen tut in unseren Herzen, dass wir es verstehen, dass wir es erkennen. Nur dann kommen wir als Kinder Gottes aus Ängste raus, kommen wir aus Zukunftsängste raus, kommen wir aus das Gegenwärtige, was Bedrängnisse sind, sei es Sorgen, sei es Krankheit, sei es Verfolgung oder irgendeine Art, was es ist, dass wir Frieden haben, dass wir keine Ängste haben, dass wir wissen, es gibt jemanden, der in meinem Herzen thront und der zur Rechten Gottes thront und der für mich ist und der alles in der Hand hat, Jesus Christus. Das ist meine Sicherheit. Ich hadere nie mit meinen Umständen. Warum hadere ich nie mit meinen Umständen? Ich gucke nicht, was der Teufel vielleicht in mein Leben gemacht hat, sondern ich gucke auf den, der sagt, ich bin sein Augapfel, der für mich gestorben ist. Ich gucke auf den, wo ich hundertprozentig weiß, dass nichts an mein Leben darf, bevor es am Thron Gottes vorbeigegangen ist. Und diese Sicherheit, dass ich weiß, dass Gott in mein Leben Dinge zulässt, die was bewirken sollen in mein Leben, die ich vielleicht heute noch gar nicht sehe oder in diesem Moment nicht sehe, aber ich weiß, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Das ist mein Anker, das ist meine Sicherheit, von jeder Ängste befreit zu werden, von jedes irgendwie, dass ich agieren und handeln muss, um dass es nicht schlimmer wird. Versteht ihr das? Im Römerbrief haben wir es stehen, den, die Gott lieben muss, alles Böse zum Besten dienen. Das ist eine Verheißung, auf die wir uns stellen können. Wenn wir, und ich muss aufpassen, dass ich hier jetzt nicht von dem Thema ganz abschweifen tue, aber inhaltlich ist es eigentlich, betrifft es das auch, dass wenn wir diese Sicherheit nicht haben, dass Gott für uns ist, und ich zeige euch das auch ein Stück, dass Gott souverän ist und er regiert, nicht der Teufel, Gott regiert. Gott ist allmächtig, nicht der Teufel. Gott ist allmächtig. Das müssen wir bekennen. Wie sagt es Luther? Satan ist der Kettenhund Gottes. Nichts anderes. Nichts anderes. Widersteht den Teufel, so wird er fliehen. Ich soll doch nicht mit dem Teufel kämpfen, ich soll ihn widerstehen. Ich soll in dem stehen bleiben, was ich in Christus habe und auf Christus gucken. Na, dann flieht er. Dann findet er nichts an mir. Wieso? Weil ich auf Christus gucke und nicht mit dem Teufel beschäftigt bin. Ich soll mit Gott und Christus beschäftigt sein. Amen. Nicht mit dem Teufel. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes Eigentum. Da kann der Teufel nichts machen, wenn es nicht Gott zulässt. Gott ist für uns am Kreuz gestorben und ist mit seinem Blut ist für uns bezahlt worden. Wir sind sein Eigentum. Was machst du denn, wenn jemand an dein Eigentum ran will? Das lässt du doch auch nicht zu. Meinst du, entschuldige das Wort, Gott ist bläder wie wir? Mann, das hat Christus sein Leben gekostet. Der Teufel kann in die Welt agieren, aber nicht an sein Volk. Wir sind sein Eigentum. Wir müssen auf Christus gucken. Epheser Kapitel 1, Vers 16, ab Vers 16. Ich habe nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel eingesetzt hat. Ist das nicht was Wunderbares? Dass wir das immer mehr begreifen sollen und verstehen sollen, was die Kraft Gottes, was uns durch Christus und unsere Berufung geschenkt worden ist. Das sollen wir immer mehr verstehen. Wir sollen Christus immer mehr erkennen, wie er ist. Er ist nicht bloß der alleinige Erretter, der am Kreuz für uns gegangen ist und für uns gestorben ist, sondern er ist noch viel mehr für uns. Und das müssen wir finden, das müssen wir sehen. Wir müssen die Gnade der Errettung, das ist eine Sache. Wir müssen die Gnade Gottes noch mehr verstehen, um innerlich in die Freiheit hineinzukommen, die Gott uns geschenkt hat durch Christus. Versteht ihr das? Wir sind eng in unseren Herzen. Und religiös, auch als wiedergeborene Kinder Gottes, hängt uns Religiosität an. Und nur die Gnade und die Liebe Gottes, umso mehr wir sie verstehen, umso mehr kommen wir aus unseren engen Herzen raus und kommen mehr zu Christus. Ist es so? Umso mehr du jemanden kennst, dass er dich liebt, umso mehr wirst du Vertrauen zu ihm gewinnen. Bei Gott ist es nicht anders. Und wir haben es hier gelesen, dass Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, dass sie dies mehr und mehr erkennen sollen. Was die Errettung betrifft, na, da braucht es in der Bibel eine Seite. Mit ein paar Verse, dann bin ich errettet und habe ewiges Leben. Aber um Gott zu erkennen und als Christ das Leben zu kennen, was mir durch Gott, durch Jesus Christus geschenkt ist, wie ich als Christ zu leben habe und was mir geschenkt worden ist, dazu brauche ich die ganze Bibel. Richtig? Und deswegen ist es immer wieder ein Vorrecht für mich, wenn ich die Bibel lesen tu, ich hören tu und anfangen tu, da drin zu studieren, wie es mich reich besegnet. Wisst ihr, als bevor ich in Verkündigungsdienst war, habe ich sowieso immer das Wort Gottes geliebt. Ich habe von eher das Wort Gottes geliebt. Das Wort Gottes hat mich gerettet. Das Wort Gottes ist lebendig. Ich habe ein Feuer, eine Sehnsucht für das Wort Gottes schon immer gehabt. Aber seit ich im Verkündigungsdienst bin, bin ich noch tiefer reingegangen, noch mehr damit beschäftigt und ich bin noch reicher beschenkt worden. Und das kann ich nur jedem wirklich am Herzen legen und empfehlen. Lest nicht wie ein Lesebuch einfach die Bibel durch, sondern fangt an. Es gibt Bibel mit Parallelstellen, mit Inhaltsverzeichnis, mit Erklärungen. Studiert das, sucht das nach. Euch werden Dinge aufgemacht und ihr fangt ein Stück mehr von Gottes Wesen, sein Charakter, wie er ist, was wir durch ihn haben. Lernt ihr immer mehr zu verstehen und zu erkennen. Euer Herz wird immer mehr davon erfüllt und alles das, was Gott nicht meint, in euren Herzen innen ist, das wird rausgehen. Wir werden von Gottes Wort, von seinen Verheißungen, von seiner Liebe, von seinen Zusagen, die er für uns hat, von dem werden wir gefüllt, von Gott selber. Mit dem, was ich beschäftigt bin, auf den schaue ich, richtig? Wenn ich mit dem Wort Gottes, mit Christus beschäftigt bin, dann habe ich Christus vor den Augen. Und das kennen wir uns immer nur, immer wieder. Kann ich das immer nur Menschen, Geschwister empfehlen, dass sie Gottes Wort nicht vernachlässigen. Wir können sehen, dass Jesus Christus, wenn er auch alles unterworfen ist und regiert, wir können oft nicht einordnen und verstehen, warum alles so sein muss. Wenn doch Jesus Christus regiert, warum passiert dann so viel in die Welt Böses? Warum passiert so viel in die Gemeinden? Nehmen Gemeinden ab, manche Gemeinden, Ortsgemeinden sind sogar weg. Warum passiert so viel in mein Leben, wo doch Gott regiert, Jesus Christus regiert? Und wir können diese Dinge nicht einordnen. Du, in Hebräer Kapitel 2, Vers 8, genau das sagt der Hebräerbriefschreiber. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das nicht ihm unterworfen ist. Alles. Es gibt nichts, nichts, absolut in den ganzen Kosmos geschieht nichts, was nicht Gott, was nicht Jesus Christus unterworfen ist. Ist das nicht was Gutes? Das müssen wir glauben. Und was sagt er? Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Genau das ist, was wir nicht verstehen. Es ist ihm alles unterworfen und wir sehen immer wieder und verstehen nicht, warum das alles so sein muss. Gott hat einen Heilsplan und diesen Heilsplan, den führt er aus. Den kann keiner vereiteln. Den kann keiner verändern. Da kann der Teufel nicht zwischenfunken, dass Gott sagen muss, jetzt muss ich von A auf Plan B rübergehen. Plan A steht immer bei Gott. Es gibt keinen Plan B. Weil Gott seinen Plan A durchzieht, von Anfang bis zu Ende. Und das wird keiner vereiteln oder verhindern können. Das ist das, was ich in die Bibel sehe. Das ist das Verständnis, das ich von Gott habe. Gott ist nicht mit dem Teufel auf dem Fußballplatz, wo der Teufel zurzeit mehr Fußballtore schießt, als Gott es tut. Versteht ihr das? Der Teufel ist nicht Gott ebenwürdig. Er ist ein geschaffener Engel. Er hat eine eingegrenzte Macht von Gott bekommen, über die er nicht raus kann. Gott ist derjenige, der Macht gibt. Wenn wir zum Beispiel in die Offenbarung lesen, dann lesen wir ja in die Offenbarung, wenn ihr reinschaut, wie ich die das erste Mal gelesen habe, das hat mir ja auch Angst gemacht in gewissem Sinn. Was die Offenbarung zeigt, die Offenbarung ist eine Weissagung für das Gegenwärtige, und für das Kommende. Und es hat, wenn ich gesehen habe, was da alles passiert, das macht ja Angst. Wenn wir lesen von Wirtschaftskriegen, Seuchen, haben wir ja schon erlebt, hautnah. Seuchen, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Kriege, Verfolgung, all diese Dinge, die haben doch, das steht doch in die Bibel innen. Und wer macht diese Gerichte? Der Teufel? Gott. Gott ist derjenige, der die Gerichte losmacht. Nicht der Teufel, Gott. Wer hat die sieben Siegel des Gerichts geöffnet? Wer hat Macht gehabt, die sieben Siegel des Gerichts zu öffnen? Wer? Nur einer. Jesus Christus, das Lamm. Nicht der Teufel. Jesus hat das Siegel geöffnet für die Gerichte. Kein anderer. Wer gibt den Befehl, dass die Zornschalen ausgegossen wird? Wer gibt den Befehl? Gott. Er ist derjenige, der die Gerichtsschalen ausgießen lässt. Wer gibt dem Teufel, der immer noch ein Geschöpf Gottes ist, Macht? Gott. Gott gibt dem Teufel Macht. In seinen eingeschränkten Rahmen kann er agieren. Darüber hinaus kann er nichts machen. Denk doch nur an Hiob. Das ist das Beispiel. All das darfst du machen, sein Leben wirst du nicht antasten. Und Punkt, damit war er mit ihm durch. Die Bibel sagt, mit dem Hauch seines Mundes wird er weggetan. Gott braucht sich noch nicht einmal einen Arm zu bewegen. Versteht ihr das? Wir müssen die Realität sehen, so wie es uns die Bibel den Teufel zeigt. Und nicht wie uns Menschen von der Kanzel den Teufel erklären, wie toll und stark er ist und wie wir kämpfen müssen. Der Kampf ist schon lange entschieden, am Kreuz von Golgatha. Und wir müssen in den Sieg leben, den Jesus Christus für uns hat. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem Teufel und vor Bedrängnisse und all diese Dinge. Wir müssen Gott fürchten und sonst niemanden. Schaut, mir ist ganz groß geworden, die ersten Verse aus der Offenbarung, die sind mich sowas von groß geworden und ich war sowas von glücklich gewesen, wie ich das gehört, gelehrt bekommen habe und weiter verfolgt habe. Ich bin dermaßen gesegnet worden. Nämlich, da heißt es Offenbarung, die in Kapitel 1, ab Vers 4. Oder noch besser, Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihn Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündigte. Also, Gott der Vater hat Jesus Christus eine Offenbarung gegeben über die Zukunft. Und Jesus Christus hat es seinen Engeln gegeben. Und der Engel hat die Aufgabe gehabt, es den Johannes, seinen Knecht, zu geben. Und Johannes hat die Aufgabe gehabt, uns als seine Mitknechte es weiterzugeben. Der ganze Himmel hat sich aufgemacht, uns was mitzuteilen. Ist das nicht was Tolles? Die Offenbarung soll für uns kein Geheimnis sein. Die Offenbarung soll für uns ein Offenlegen sein von den Seiten Gottes, was für einen Plan er hat. Und er hat uns dazu berufen, mit dran teilzuhaben. Ist das nicht toll? Wenn wir in die Offenbarung, in die Eingangsverse lesen, all diese Seuchen, Hungersnöte, Wirtschaftseinbrüche, und was nicht da alles kommen tut, Naturkatastrophen, Kosmosgeschehen sind da, dann gibt uns Gott in die Offenbarung, in die ersten Verse, macht er uns Mut. Da steht das volle Evangelium in. Habt euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr die Offenbarung lest? Ich zeige euch das. Ab Vers 4. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Den sieben Versammlungen in Asien, das sind wir heute auch, richtig? Gemeinde Jesu. Nicht bloß die sieben Gemeinden in Asien, sondern wir wissen als Kinder Gottes, dass die Offenbarung auch an uns geschrieben ist. Kennt ihr mitgehen? Amen. Gnade euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist. Der Erstgeborene der Toten, der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priester, seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und in dem Zeitalter der Zeitalter. Amen. Siehe, er kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ein komplettes Evangelium. Ich zeige euch das. Gnade und Friede heißt es am Anfang von dem dreieinigen Gott. Die Offenbarung, wir wissen es ja, weil wir jeder vielleicht schon mal die Offenbarung durchgelesen haben, was da alles kommt an Gerichte in dieser Welt, richtig? Und haben nicht schon viele in die Jahrtausende, zwei Jahrtausende, viele Christen nicht schon viel mitgemacht? Seuchen, die spanische Grippe rechnet man nur. 50 Millionen schätzt man, dass Menschen an die spanische Grippe gestorben sind. War das eine Seuche? Das war eine Seuche. Denken wir an die Pest. Denken wir an die Seuchen, die Menschen schon erlebt haben. Denken wir an Kriege. Wie viele Menschen durch Kriege schon gestorben sind. Meint ihr, Christen haben das nicht mitgemacht? Christen haben das mitgemacht. Erster, Zweiter Weltkrieg. Erster Weltkrieg war ein Glaubenskrieg gewesen. Wie viele Naturkatastrophen sind gewesen schon? Tsunami, wenn wir daran denken. Jüngstens erst die Türkei. Meint ihr, da waren keine Gläubige mitunter gewesen, die alles sowas erlebt hat? Und wenn wir in die Offenbarung lesen, da sehen wir diese Dinge, die ja alle eintreten. Und Johannes hat die Offenbarung an die Gemeinde bekommen. Die Gemeinde ist es vorgelesen worden. Für die war das aktuell gewesen. Die haben nicht gedacht, ach, das kommt irgendwo in die Zukunft. Die haben gewusst, in nächster Zeit geschehen diese Dinge, weil sie Gott ihnen mitgeteilt hat. Sind die verfolgt worden? Sind die eingesperrt worden? Ja! Haben die Hungersnot erlebt? Ja! Haben die Katastrophen und Kriege erlebt? Ja! Und bevor das alles offenbart worden ist, war es doch Gott ganz wichtig, gleich am Anfang in die ersten Verse uns als Gemeinde, als Gläubige Mut zu machen, dass wenn wir jetzt weiterlesen über das, was noch alles kommen soll, dass wir Mut haben in unseren Herzen. Und als allererstes schreibt er euch, Gnade und Friede sei euch von Gott, den Vater, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Der dreieinige Gott lässt euch grüßen. Nicht bloß Gott, sondern die Dreifältigkeit Gottes stellt sich vor und lässt sagen, Gnade und Friede soll euch. Könnt ihr euch das vorstellen, was Gott, wie fest er es in unseren Herzen machen will, dass das, was wir jetzt weiterlesen, dass wir nicht in Ängste kommen? Gnade und Friede, das hat er, wenn ihr weiterliest, in die Gerichte, Siegelrichte, Posaunen und Zornschalen. Das ist nicht für die gemeint, Gnade und Friede. Das ist für die Gemeinde gemeint, für dich und mich. Und wie kann ich das sehen? Na weiter. Er sagt in Vers 4, Johannes, der sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt, von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind, von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Na, die Totenauferstehung, richtig? Christus ist von den Toten auferstanden. Der Fürst der Könige der Erde, haben wir vorher gelesen, Himmelfahrt. Er ist im Himmel, er thront. Der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blute, die Rettung am Kreuz von Golgatha. Der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priester, seinem Gott und Vater. Unsere Erwählung für Gott zu ein königliches Priestertum. Seht ihr das ganze Evangelium, das hier innen steht? Dass Jesus Christus derjenige ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der für uns gelitten hat, der uns reingewaschen hat durch sein Blut, weil er uns so liebt und nicht nur das mit uns gemacht hat, sondern zu uns ein königliches Priestertum berufen hat und als Erben eingesetzt hat. Das Evangelium, bevor der ganze Gericht offenbart wird, teilt er uns das mit und sagt, fürchtet euch nicht, ihr gehört mir. Wenn ihr all das seht, wenn ihr all das hört, was geschehen muss, dann fürchtet euch nicht. Das wollt er damit sagen. Er zeigt uns zuerst seine rettende Gnade. Wir sind im Plan Gottes mit reingenommen. Er hat uns offenbart als seine Kinder, was er machen will. Und das, was er macht, sollen wir nicht fürchten. Wisst ihr, wenn ich von Geschwistern Bücher lesen tue, die Verfolgung erlitten haben, all die schlimmen Sachen, wofür wir uns wahrscheinlich als Kinder Gottes fürchten würden. Also ich bin da drin auch ein Feigling, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte Angst, dass mich jemand verfolgt und umbringen will wegen dem Glauben an Jesus Christus. Richtig? Meint ihr, alle anderen haben das nicht gehabt? Menschen, die am Pfahl und verbrannt worden sind, meinst du, die haben keine Angst gehabt? Und was war gewesen, dass die so kühn gewesen sind und den Herrn trotzdem preisen konnten in diese Verfolgung, in diese Not, bis zum Märtyrertod? Warum konnten die Gott preisen? Nicht, weil sie so doll gläubig gewesen sind, in sich selbst zu viel Stärke gehabt haben, sondern weil die Treue Gottes da gewesen ist, der sie in eine übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist so in ihnen gewirkt hat, dass sie unter dem nicht zergangen sind, sondern im Gegenteil Gott preisen konnten. Wenn ihr von Richard Wurmbrand die Zeugnisse hört oder das Buch lesen tut, wie der in Rumänien gelitten haben und mit Christen. Das ist ja unglaublich, was die erlebt haben. Und die konnten trotzdem Gott preisen und loben. Warum? Weil Gott gerade in diese Situationen übernatürlich wirken tut, dass die Menschen nur staunen kannst, wie die Gott noch preisen können. Und genau das will uns ja auch in die Offenbarung, in die ersten Verse von 1 bis 8, will uns der Heilige Geist, will uns Gott klar machen. Fürchtet euch nicht. Ich werde bei euch sein. Jesus hat uns nicht versprochen, dass alles gut läuft. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt gehabt, dass wir verfolgt werden, dass sie uns hassen, genauso wie sie ihn hassen. Er hat uns nicht versprochen, dass alles gut läuft. Er hat uns versprochen, dass er uns niemals verlassen wird. Ist das so? Das ist doch Wunderbares, dass ich gucke, ein Stephanus, der gesteinigt worden ist, der hat in den Himmel geschaut. Den sind die Augen geöffnet worden für den Himmel. und hat Christus aufstehen sehen, zur Rechten Gottes. Und was hatte Stephanus machen können? Der hat nicht geflucht, der hat nicht geschimpft auf die, wo ihn gesteinigt haben. Der hat noch 4 Bitte getan. Rechne ihn die Sünde nicht an. Das kennen Menschen aus sich. Das kann nur der Geist Gottes in die Situation machen. Wie kommt es, dass ein Paulus, wenn wir zum Beispiel lesen, Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 10, aber was irgend mir ein Gewinn war, habe ich um Christi willen viel Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles viel Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es wie Dreck achte, auf das ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christum ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tode gleichgestaltet werde. Ja, Paulus, was ist mit dich los? Ist er jetzt durchgeknallt? Alles das, was ihm eigentlich Ehre, was seine eigene Stärke war, was seine Vorzüge waren, was ihm als den Pharisäer, der Pharisäer ausgemacht hat. Na, er sagt, das achte ich alles als Dreck. Er hat Gefallen an die Leiden Christi und an die Sterben. Paulus, bist du bekloppt? Ich sage euch, Paulus hat gewusst, wenn er leidet, wie stark der Heilige Geist mit seinen Tröstungen da ist. Deswegen hat er Gefallen an Leiden gehabt und keine Angst. Paulus konnte sagen, deswegen habe ich Gefallen an Schwachheiten, weil dadurch die Kraft Gottes erstmal wirklich mächtig in mir ist. Versteht ihr das? Gott lässt uns nie im Stich. Niemals. Wenn wir jetzt auf Kriege schauen, wenn wir Seuchen schon geguckt haben, ich weiß nicht, was da noch alles kommen soll, dann möchte ich euch durch diese Worte Mut machen und sagen, Christus ist in den Himmel gefahren und regiert. Wir sind sein Eigentum. Er ist unser Herr und Heiland. Er ist der, der uns Kraft gibt, der in den Schwachen mächtig ist. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich als Mensch, ich würde Angst davor haben, aber die Zeugnis der Schrift und die Zeugnis meiner Geschwister, von denen ich so viel gelesen habe, geben mir Mut, geben mir Hoffnung und sagen, ich bin ein Feigling, aber ich weiß, wenn ich in die Situation komme, dann wird Gott da sein und wird übernatürlich über Bitten und Verstehen wirken. Hundertprozentig. Deswegen habe ich keine Furcht. Amen. Nur deswegen. Ist das nicht was Wunderbares? Das zu wissen? Besinnt euch auf die Schrift. Guckt, was die Schrift sagt. Wer Christus für uns ist. Wer Gott für uns ist. Und zum Abschluss, Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer ist der Verdammte? Christus ist der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist und der sich auch für uns verwendet. Ist das nicht was Wunderbares? Was wir auch ansatzweise gehört haben, erlöse uns von unserem Bösen. Wenn wir als Christen nicht wirklich so sind, wie wir sein sollten, wir haben im Himmel jemanden, der für uns da sitzt und sich für uns verwendet. Ist das nicht was Wunderbares? Wir haben einen Fürbitter im Himmel. Wir haben einen Hohenpriester im Himmel, der für uns da ist, wenn wir versagen, wenn wir nicht die Christen sind, die wir sein sollten, wenn wir in unseren Herzen das ist, was nicht sein sollte, dann werden wir nicht verdammt, dann haben wir jemanden, der in den Himmel gefahren ist, zur Rechten Gottes sitzt und sich für dich und mich verwendet, der uns nicht verdammt. Wer will verdammen, wenn Gott gerecht spricht? Wer? Niemand. Wir sind von Gott gerecht gesprochen. Mit all unseren Fehlern, mit all dem, wie wir sind. Ist das nicht eine gute Botschaft? Christus regiert. Wir brauchen nicht Angst haben von den Umständen, vor all diese Dinge, die auf uns zukommen. Manche Menschen haben ja richtig Zukunftsangst. Die hätte ich ohne Glauben auch. Wir brauchen keine Zukunft mehr Angst haben. Im Gegenteil, in Lukas heißt es, wenn ihr all diese Dinge sind, dann schaut zum Himmel und freut euch. Das ist, was in unseren Herzen soll. Und das kann ich nur wirklich haben, wenn ich so mit Gottes Wort beschäftigt und gefüllt bin. Dann habe ich den richtigen Blick. Amen. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen und möchte für uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, Herr, dein Wort ist so mutmachend, Herr. Du selber bist so mutmachend, Herr. Du hast durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort gegeben, Herr. Herr, und dein Wort gibt Kraft, macht Mut, gibt uns Zuversicht, Herr Jesus. Durch dein Wort lernen wir wirklich auf dich zu gucken und auf das zu sehen, Herr Jesus Christus, was wir durch dich beschenkt bekommen haben. Herr, danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der sich in unserem Leben so offenbart hat. Danke, Herr, dass du unser Retter, unser Heiland bist. Danke, dass du unser Herr bist. Und ich bitte dich für jedes einzelne Herz hier, Jesus Christus, Herr, dass du das wirklich einpflanzen tust, Herr Jesus. Dass du derjenige bist, der alles in der Hand hat, der unser Leben in der Hand hat und all das, was hier geschieht, in seiner Hand hat und nichts dir außer Hand genommen worden ist, du souverän reagierst, Herr Jesus Christus. Herr, darum bitte ich dich, mach es fest in unsere Herzen. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.